Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen dem stellvertretenden Regierungssprecher Steffen Mayer sowie den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Bevor wir heute in die freitägliche Tagesordnungsüblichkeit sozusagen mit Terminen und so weiter eintreten, möchte sich der hier auf diesem Platz neue Herr Geiger vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung vorstellen. Und Sie haben das Wort.
Vielen Dank. Herr Geiger. Mein Name ist Philipp Geiger. Ich bin seit September dieses Jahres Referat K1 des BMZ und Sprecher für das BMZ. Ich war vorher knapp sechs Jahre lang Sprecher des SPD-Parteivorstandes. Also ein bisschen Erfahrung, was Pressekontakte angeht, und freue mich, heute hier zu sein und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Geiger. Ich freue mich auch auf eine gute Zusammenarbeit und auf eine gute Frage- und Antwortliste, die wir hier vielleicht zusammen dann finden können. Es gibt immer ein sogenanntes Starterpaket für die, die noch nicht wissen, was die Bundespressekonferenz ist. Ist bei Ihnen vielleicht gar nicht so nötig, wenn ich mir Ihre Vita jetzt angehört habe. Ich möchte es Ihnen aber trotzdem geben, steht drin, was die Bundespressekonferenz ist. Und es ist das Verzeichnis mit allen Telefonnummern, die Sie in der nächsten Zeit wahrscheinlich besonders brauchen werden. Und nun hat Herr Mayer das Wort für die nächste Woche.
Genau, danke schön. Habe in der Tat eine Reihe von Terminen mitgebracht. Bitte da um Ihre Aufmerksamkeit, aber auch Ihre Nachsicht, dass das jetzt etwas länger dauern wird. Also der Blick auf die öffentlichen Termine des Bundeskanzlers in der kommenden Woche. Im Rahmen seiner Antrittsbesuche in allen Bundesländern reist der Bundeskanzler am Montag, den 3. November, nach Schleswig-Holstein. Er wird von Ministerpräsident Daniel Günther empfangen und besichtigt gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten zunächst das Werksgelände des Energieversorgers GP Juhl in Reußen-Köge. Dort informieren sie sich unter anderem über Bürgerenergie, eine Biogasanlage und die Herstellung von grünem Wasserstoff und besichtigen eine Leitwarte für die Produktion von erneuerbaren Energien. Vor Ort geben sie ein Pressestatement ab. Im Anschluss treffen der Bundeskanzler und der Ministerpräsident am Hafen in Husum Bürgermeister Martin Kindl. Und der Bundeskanzler nimmt an einer Kabinettssitzung mit dem schleswig-holsteinischen Kabinett im Rathaus Husum teil. Anschließend besuchen der Bundeskanzler und der Ministerpräsident das Schifffahrtsmuseum und halten gemeinsam eine Pressekonferenz ab. Am Dienstag geht es dann weiter mit dem gleichen Thema, denn es geht dann dort nach Mecklenburg-Vorpommern. In der Staatskanzlei des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird er von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig empfangen und nimmt an der Kabinettssitzung teil. Im Anschluss geben die Ministerpräsidentin und der Bundeskanzler ein gemeinsames Pressestatement ab. Danach besucht der Bundeskanzler die Produktions- und Werkhalle von Ypsomed. Dort wird er sich mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie mit der Geschäftsleitung austauschen. Zum Abschluss wird es Statements des Bundeskanzlers, der Ministerpräsidentin sowie des CEO von Ypsomed geben. Damit sind wir am Mittwoch, den 5. November. Dort leitet der Bundeskanzler wie üblich das Bundeskabinett. Es ist allerdings ein besonderes Bundeskabinett. Erstmal legt das Kabinett mit dem Schwerpunkt Entlastung. Es geht also darum, das Leben einfacher und schneller zu machen und insbesondere Bürokratie abzubauen. Die Bundesregierung wird neue Beschlüsse fassen, um bürokratische Vorgaben zu verringern und Bilanz ziehen über in diesem Jahr bereits erreichte Entlastungen. Sie wissen, dass das Thema Bürokratieabbau nicht nur für den Bundeskanzler, sondern auch für die Bundesregierung insgesamt eine hohe Aufmerksamkeit hat und ein Schwerpunkt ist und deshalb eben am Mittwoch auch der Schwerpunkt im Entlastungskabinett. Am Nachmittag wird der Bundeskanzler am Deutschen Baugewerbetag im Maritim Hotel in Berlin teilnehmen. Dort wird er gegen 15 Uhr eine Rede halten und anschließend den jungen Handwerkern des Nationalteams Deutsches Baugewerbe, das kannte ich auch noch nicht, gratulieren zu den großartigen Erfolgen bei der diesjährigen Euroskills, den Berufseuropameisterschaften. Bundesbauministerin Verena Huberts nimmt ebenfalls teil. Im Zentrum der Veranstaltung steht die Frage Neustadt Bau, wo stehen wir? Und die Veranstaltung wird auf der Website des Zentralverbandes Deutsches Baugewerbe live gestreamt. Am Donnerstag, den 6. November, lädt der Bundeskanzler zum Stahlgipfel ins Bundeskanzleramt ein. Beginn ist um 12 Uhr. Ziel des Austauschs ist es, gemeinsam mit den beteiligten Lösungen zur Steigerung von Wettbewerbsfähigkeit sowie zu Zukunftsperspektiven der deutschen Stahlindustrie zu diskutieren. Diese betreffen unter anderem die Bereiche Handels- und Energiepolitik sowie die Resilienz. Teilnehmen werden für die Bundesregierung neben dem Bundeskanzler auch der Vizekanzler, die Wirtschaftsministerin, die Arbeitsministerin und auch der Umweltminister. Die Bundesregierung möchte die Stahlindustrie stärken, Arbeitsplätze erhalten und gleichzeitig die Transformation voranbringen und sich auf europäischer Ebene für Belange der Stahlbranche einsetzen. Die Bundesregierung setzt sich mit großem Nachdruck dafür ein, die eigenständige deutsche Stahlindustrie zu erhalten und zukunftsfähig zu machen. Dafür ist dieser Stahlgipfel eine wichtige Wegmarke. Pressestatements sind ab 13.40 Uhr geplant. Danach, ab etwa 15 Uhr, nimmt der Bundeskanzler, wir sind immer noch am 6. November, an der ersten Sitzung des Strategiekreises für Technologie und Innovation im Bundeskanzleramt teil. Der Strategiekreis wird sich bei seinem ersten Treffen mit der Stärkung von Innovation und Wettbewerbsfähigkeit in der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie sowie bei künstlicher Intelligenz beschäftigen. Neben dem Bundeskanzler nehmen unter anderem auch der Chef des Bundeskanzleramts, die Bundesministerin Wirtschaft und Forschung sowie der Bundesminister für Digitales teil. Der Termin ist nicht presseöffentlich. Wir informieren im Nachgang mit einer Pressemitteilung. Am Donnerstag wird der Bundeskanzler dann in Richtung Lateinamerika aufbrechen, Richtung Belém in Brasilien. Am Freitag, den 7. November, wird er dort am World Climate Leaders Summit im Rahmen der Weltklimakonferenz COP30 teilnehmen und dort auch eine Rede halten. Wichtige Themen, die beim hochrangigen Gipfeltreffen besprochen werden, sind unter anderem die internationale Klimapolitik, Dekarbonisierung der Industrie, Energie und Waldschutz. Mit diesem Gipfeltreffen von Staats- und Regierungschefs, das vor dem Start der COP30 stattfindet, möchte die brasilianische COP-Präsidentschaft wichtige Signale senden in die am 10. November beginnende Klimaverhandlungen hinein. Und damit bin ich dann am Ende, zumindest für diese Woche.
Vielen Dank, Herr Mayer. Da haben wir auch schon den perfekten Übergang mit der Weltklimakonferenz zum Umweltministerium und Entwicklungsministerium an Herrn Fichtner und Herrn Geiger, die uns jetzt eine Reiseankündigung geben werden. Danke.
Genau, wir knüpfen direkt an auf das Leader-Segment vor der Weltklimakonferenz, an dem Bundeskanzler Friedrich Merz teilnehmen wird, wie gerade gehört, folgt dann das zweiwöchige reguläre Programm der Weltklimakonferenz. Deutschland wurde in den letzten 3 Jahren federführend durch die Außenministerin dort vertreten. Das ist jetzt seit dieser Regierung wieder anders. Das Bundesumweltministerium ist federführend für die internationale wie auch die nationale Klimapolitik. Und Bundesumweltminister Carsten Schneider wird daher die deutsche Delegation vor Ort in Brasilien leiten. Er wird sich ab dem 17.11., also der 2. Woche der Konferenz, in das Konferenzgeschehen einschalten. Schon ab der 1. Woche, also ab dem 10. November, wird Staatssekretär Jochen Flassbart vor Ort sein. Und mein Kollege wird gleich ergänzen. Ich sage gerne auch noch ein Wort zu unseren Erwartungen an die Inhalte der Konferenz. 10 Jahre nach dem Abschluss des Pariser Klimaabkommens ist das Prinzip der internationalen Zusammenarbeit unter Druck. Das stellen wir fest. Die Konferenz ist daher eine Chance zu zeigen, dass die übergroße Mehrheit der Staatengemeinschaft weiter zusammenarbeiten will, um das Menschheitsproblem des Klimawandels zu lösen. Das Jahr 2025 ist auch eine wichtige Frist aus dem Pariser Abkommen. Alle Unterzeichnerstaaten sind bis dahin aufgefordert, neue Klimaschutzbeiträge einzureichen, und zwar für die nächsten 10 Jahre, also für die Zeit bis 2035. Dafür ist der kommende Dienstag wichtig. Dann werden die Umweltminister der EU-Staaten in Brüssel darüber beraten und auch beschließen, wie der Klimaschutzbeitrag der EU aussehen soll. Die dänische Ratspräsidentschaft hat dazu einen guten Vorschlag unterbreitet. Neben der Frage, wie viele Treibhausgasemissionen mindert, geht es in Brasilien auch um andere Themen, von der Anpassung an den Klimawandel über Fortschritte beim Ausbau erneuerbarer Energien bis zum Schutz der Regenwälder. Und das mitten im Regenwald, also auch ein spannender Ort. Guter Anschluss.
Ich darf ergänzen. Im Rahmen der Klimakonferenz bricht Entwicklungsministerin Rim Alavali Radovan am 7.11. zu einer mehrtägigen Reise nach Brasilien auf. Die Ministerin reist zuerst nach Sao Paulo, um dort einen Projektbesuch für erneuerbare Energien zu besichtigen. Da geht es um Straßenbahnlinien. Am 9.11. reist die Ministerin dann weiter zur COP30 nach Belém. Hier ist ebenfalls ein Projektbesuch zu einer nachhaltig bewirtschafteten Schokoladenproduktion auf der Belém vorgesehen. Und am 11.11. ist eine Pressekonferenz mit der Ministerin am Rande der COP. Gefolgt wird das dann, Staatssekretär Nils Ahn nimmt an der Klimakonferenz dann vom 15. bis zum 21.11. teil.
Und bereits davor, am kommenden Mittwoch um 12 Uhr, haben wir eine Einladung von der Bundespressekonferenz und sowohl Minister Schneider als auch Ministerin Alabali Radovan werden dann hier über Deutschlands und Europas Beitrag zur Weltklimakonferenz Sie informieren.
Die haben wir heute Morgen bekannt gemacht und wir freuen uns, dass Sie unsere Gäste sind. Dankeschön. So, ich würde jetzt mal aus den Terminen das rausgreifen, als erstes das Entlastungspaket im Kabinett, weil mir das genannt wurde von Kollegen und den Themen, Kolleginnen und Kollegen, bei denen ich Themen eingesammelt habe. Da hatte Herr Schmidtke und Herr Wenzel sich zugemeldet. Herr Schmidtke, bitteschön.
Ja, hallo Herr Mayer. Mich würde interessieren, was genau am Mittwoch geplant ist. Also werden da Vorschläge aus allen Häusern verabschiedet? Wie viel Entlastung wird das denn wirklich umfassen? Und diese Bilanz, die Sie erwähnt haben, ohne der jetzt vorgreifen zu wollen, aber was können wir denn da am Mittwoch quasi, was wird denn das Ergebnis sein?
Gut.
Es ist doch immer eine schöne Vielfalt an Sprachen, die es hier in diesem Raum gibt, was mich immer sehr erfreut.
Alles klar. Entlastungskabinett am Mittwoch, genau, wichtige Wegmarke. Ich habe am Anfang noch mal betont, dass der Bürokratieabbau eines der zentralen Handlungsfelder ist, das diese Regierung auch identifiziert hat. Und deshalb hat der Bundeskanzler ja sehr frühzeitig auch angekündigt, dass er so eine Kabinettssitzung wirklich unter diese Überschrift stellen will, wo wir in der Tat nicht über neue Gesetze oder den Aufbau neuer Verordnungen sprechen, sondern darüber sprechen, das zu reduzieren und auch den Wildwuchs, den wir in vielen Bereichen hier erleben, auch wirklich spürbar zu reduzieren. Es ist in der Tat so, dass es ein Gemeinschaftswerk am Ende sein wird, weil natürlich alle Ressorts da entsprechend auch zuliefern werden. Und es geht in der Tat aus einem Mix aus Bilanz, was wir schon geschafft haben, aber andererseits auch ein Programm und ein Fahrplan dafür, was sich diese Bundesregierung auf der weiteren Strecke vornimmt. Federführend ist das BMDS, das sicher für Details auch noch ergänzen kann. Aber nochmal, wir wollen damit auch ein klares Signal setzen, Bürokratieabbau, das Leben einfacher zu machen für Unternehmen, aber auch für Bürgerinnen und Bürger, ist eine klare Priorität der Bundesregierung. Und deshalb diese Landemarke mit dem Kabinett am Mittwoch.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Gut, dann Herr Wenzel. Oder also, ja, irgendwie schien mir doch, Sie sahen noch so erwartungsvoll aus. Ich wollte Sie nur, also wenn Sie was sagen möchten, bitte gerne. Ich wollte nur einfach mal mit Ihnen Kontakt aufnehmen, Blickkontakt aufnehmen, ob Sie was sagen wollten. So. Gut, bitteschön. Sie kriegen auch noch Ton. Geht's noch besser?
Sehr gut. Ja, vielen Dank. Der stellvertretende Regierungssprecher hat das ja schon eingeordnet. Ich möchte das auch noch mal betonen, diesen ganz besonderen Charakter, den die kommende Kabinettssitzung haben wird. Und wie Sie auch wissen, hat Bundesminister Wildberger in den vergangenen, also liegt jetzt schon ein paar Wochen zurück, einen Brief an alle Ressortkollegen geschrieben, mit der Bitte, hier eigene Vorhaben einzubringen. Und daraufhin haben uns zahlreiche Rückmeldungen mit Entlastungsvorschlägen erreicht. Aktuell, wir sind noch ein paar Tage bis zum Mittwoch, läuft die Ressortabstimmung noch. Unser gemeinsames Ziel ist es, so viele Vorhaben wie möglich bis zum kommenden Mittwoch auf den Weg zu bringen. Im Fokus stehen, weil es geht ja auch um die Frage, worum geht es da ganz konkret. Ich kann da jetzt natürlich nicht vorgreifen, aber vielleicht um einen genaueren Einblick zu geben, im Fokus stehen schnell umsetzbare Maßnahmen, wie die Anpassung von Standards, der Abbau von Berichtspflichten in unterschiedlichen Bereichen und natürlich auch Digitalisierungsmaßnahmen. Und neben diesen kurzfristigen Vorhaben arbeiten wir parallel auch an einem verbindlichen Fahrplan für weitere Schritte. Ja, aber wie ich bereits gesagt habe, zu weiteren Details bitte ich Sie einfach um Verständnis, dass wir uns mit Blick auf die laufende Ressortabstimmung da jetzt nicht weiter einlassen können. Dann warten wir den Mittwoch gerne ab und da werden wir als Haus und natürlich, denke ich, auch alle anderen Ressorts gerne zu kommunizieren.
Gut, dann hat Herr Wenzel das Wort.
Hat sich wahrscheinlich erledigt. Ich wollte nach konkreten Vorhaben fragen, die beschlossen werden sollen, aber wahrscheinlich können Sie dann
Da muss ich auf das gerade Gesagte verweisen.
Okay. Sehr gut, dann habe ich Herrn Steiner noch dazu. Der sitzt an Platz 2.
Genau, dieses, danke. Ja. Herr Pauli, weil Sie es gerade angesprochen haben, was muss ich denn darunter verstehen, Prozesse zu digitalisieren, wenn Sie gesagt haben, Sie wollen quasi Quick Wins erreichen? Wenn ich mir die Digitalisierungsprozesse der Bundesregierung der Vergangenheit anschaue, waren das häufiger eher nicht so die quicken Wins. Also wie soll das jetzt erreicht werden?
Das ist jetzt natürlich, ich verstehe diesen Versuch, dass Sie mir jetzt noch weitere Details entlocken möchten, aber da bin ich dann doch zurückhaltend. Aber ganz allgemein kann ich natürlich sagen, dass wir ja angetreten sind, also das gilt sicherlich für die gesamte Bundesregierung in dieser Legislaturperiode, aber insbesondere auch für unser Haus, dass wir natürlich erkannt haben, was in der Vergangenheit nicht so gut gelaufen ist und dass wir das jetzt besser machen wollen. Und darauf können Sie sich verlassen, dass wir uns darum auch kümmern.
Gut, weitere Fragen dazu, Herr Schmidtke nochmal.
Ja. Herr Pauli, Sie meinten, es gab zahlreiche Rückmeldungen. Können Sie das einmal beziffern und gab es Rückmeldungen aus jedem Haus?
Ich möchte das jetzt nicht genauer quantifizieren und auch nicht weiter in die Details einsteigen. Da bitte ich um Verständnis.
Gut. Dann können wir das Thema, glaube ich, verlassen. Gibt es Fragen zu den beiden Inlandsreisen des Kanzlers nach Schleswig-Holstein und nach Mecklenburg-Vorpommern? Das sieht mir nicht so aus. Dann haben wir noch den Baugewerbetag und den Stahlgipfel. Dann Herr Steinkohl mit dem Mikrofon.
Ja. Herr Mayer, Sie haben ja die Ziele der Bundesregierung für den Stahlgipfel umschrieben. Ich wüsste gern, mit welchen konkreten Vorschlägen zum Erreichen dieser Ziele und zur Stärkung der deutschen Stahlindustrie oder vielleicht sogar zur Rettung der deutschen Stahlindustrie geht die Bundesregierung denn in diesen Gipfel?
Also der Gipfel findet ja statt in der nächsten Woche. Insofern auch da würde ich den konkreten Gesprächen natürlich nicht vorgreifen wollen. Aber was wichtig ist, wir sprechen ja derzeit in unterschiedlichen Kontexten sehr häufig auch um das Thema Abhängigkeiten bzw. auch Resilienz. Und deshalb ist es für uns besonders wichtig, eine heimische Stahlindustrie hier in Deutschland und Europa eben auch zu haben. Sie wissen, dass der Stahl in unterschiedlichsten Bereichen eben auch sehr, sehr wichtig ist, verbaut wird und gleichzeitig die Industrie sehr, sehr stark unter Druck steht. Ja, da geht es sicherlich um Dinge wie Energiekosten, da geht es aber auch um die Frage von Handelsbeziehungen etc. Und ich denke, dass die ganze Bandbreite dieser Themen dort auch zur Sprache kommen wird. Der Charakter dieses Gipfels, ähnlich wie beim Autogipfel, ich würde den mal als Wegbereitungsgipfel bezeichnen, dass man gemeinsam mit der Branche, aber auch mit den beteiligten Ministerpräsidentinnen und Präsidenten aus den Ländern, wo eben auch Stahlindustrie zu Hause ist, sich auf einen strategischen Weg macht, wie wir die Stahlindustrie hier schützen und stärken und dann im Anschluss sukzessive auch daran arbeiten, diese Dinge anzugehen. So würde ich den Charakter des Gipfels beschreiben.
Eine Nachfrage. Ich bin etwas irritiert über den Zeitplan. 12 Uhr Beginn, 13.40 Uhr Pressestatements. Also wenn ich mal 10 Minuten Begrüßungsblabla abziehe, bleiben 90 Minuten übrig. Was will man denn in 90 Minuten bei so einem großen Thema besprechen?
Es ist ja grundsätzlich so, dass es sicherlich genug Zeit bleibt, um alles anzusprechen, was wichtig ist. Gleichzeitig ist es ja aber auch so, dass wir den Dialog mit der Industrie und auch mit dem betroffenen Ministerpräsidenten, den starten wir dort ja nicht, sondern der hat einen längeren Vorlauf. Wir wissen auch, dass es aus dem politischen Raum auch immer wieder Vorschläge in dem Bereich gegeben hat. Das heißt, wir starten ja nicht bei null und haben deshalb auch, denke ich, genügend Zeit, uns sehr, sehr effizient um die entscheidenden Hebel zu kümmern, um die es dann auch geht, um die Stahlindustrie hier zu stärken und zu schützen.
Dann habe ich jetzt Herrn Jessen, Herrn Polanski und Herrn Schmidtke dazu. Ich sehe nicht.
Ach, das ist die jetzt. Oberste Reihe. Meine Frage ging ans Wirtschaftsministerium.
Ja? Achso, da ist noch. Gut. Ja, das tut mir leid, weil wir ja auch noch mal sicher zu
werden. Und die Nachfrage dann vermutlich ans Umweltministerium. Aber fangen wir Wirtschaftsministerium an. Sorry, wenn ich das so sage, aber es wird vielleicht einfach.
Da haben Sie aber extra gewartet, ne? Bis der aufgestanden ist, um dann noch mal zu sagen, dass Sie dann. Aber Sport ist ja gesund.
Also. Ja. Die Wirtschaftsministerin wurde in der jüngeren Vergangenheit sowohl von Seiten der wechselwilligen Stahlindustrie als auch der Energieversorger kritisiert dafür, dass sie die Möglichkeit des grünen Stahls in Zweifel gezogen hat. Man fordert von der Ministerin, dass sie sich ausdrücklich zur Produktion von Grünstahl und den Ressourcen dafür einsetzt und äußert. Wird sie das tun?
Ich werde jetzt den Gesprächen in der nächsten Woche nicht vorgreifen. Zur grundsätzlichen Bedeutung des Stahlsektors hat ja der stellvertretende Regierungssprecher gerade schon ausgeführt. Und natürlich wird auch die fortgesetzte Transformation der Stahlindustrie eine Rolle spielen. Da werden ja auch die Programme, die wir da haben, weiter fortgesetzt.
Herr Fichtner, können Sie denn sagen, was aus Sicht des Klimaministeriums nötig wäre seitens der Bundesrepublik, der Bundesregierung, um die Produktion von grünem Stahl in der Bundesrepublik zu forcieren?
Ja, uns ist wichtig, dass der Stahl der Zukunft, das ist der mit erneuerbaren Energien hergestellte Stahl, dass der in Deutschland produziert wird. Und dafür gilt es, die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen. Da gibt es längere Förderprogramme. Es gilt aber auch darum, dass der CO2-Grenzausgleich, CBAM auf europäischer Ebene, dass der gut funktioniert. Das ist dann wieder in unserem Verantwortungsbereich zusammen mit der EU-Kommission. Da gibt es also einige Stellschrauben, die wir gemeinsam auch mit der Branche besprechen, um das erfolgreich hinzukriegen.
Herr Polanski.
Ans BMWI, bitte. Es wird ja auch, im Vorfeld wurde schon gesagt, dass ein Industriestrompreis ja auch der Stahlindustrie helfen könnte. Wird ja seit geraumer Zeit verhandelt. Erwarten Sie noch dieses Jahr, dass es dann eine Verständigung gibt? Das war das mal.
Ja, die Möglichkeiten für einen Industriestrompreis sind jetzt ja auf beihilferechtlicher Ebene durch das CSAF-Framework der Europäischen Kommission gegeben. Das ist gut, dass das beihilferechtlich jetzt diese Tür offen steht und wir arbeiten intensiv daran, da zeitnah eine Regelung zu finden. Ich werde jetzt hier nicht zu Zeitplänen spekulieren, aber wie Sie gesagt haben, die Energiepreise sind für die Industrie, nicht nur für die Stahlindustrie wichtig. Deswegen sind wir da mit Hochdruck dran.
Setzt sich denn die Bundesregierung dafür ein, dass auf europäischer Ebene die Zölle erhöht werden für Nicht-EU-Stahl?
Welche Zölle meinen Sie an der Stelle?
Die Zölle auf, also jetzt nicht Grenzausgleichszölle, sondern schlichtweg, dass die Stahlzölle erhöht werden für chinesischen Stahl zum Beispiel oder indischen Stahl oder wie auch immer.
Der globale Markt für Stahl ist von Überkapazitäten geprägt und damit müssen wir umgehen. Der Koalitionsvertrag sagt klar, dass wir eine Anschlussregelung für das derzeitige Stahlinstrument auf europäischer Ebene unterstützen werden. Die Europäische Kommission hat da Vorschläge vorgelegt, die nun zwischen den Beteiligten diskutiert werden.
Herr Schmidtke.
Ich würde dieselbe Frage eigentlich gerne noch mal an Herrn Mayer richten, weil es gibt ja diesen sehr konkreten Vorschlag von der EU-Kommission, 50% Schutzzölle, die Quoten werden verdoppelt. Ist das ein Vorschlag, den der Kanzler so unterstützt oder gibt es da noch Redebedarf?
Wir kennen den Vorschlag natürlich, haben den auch ausgewertet und wie auch das Wirtschaftsministerium gerade gesagt hat, laufen die Gespräche dazu, zur Frage, wie wir uns dazu am Ende verhalten.
Und die Nachfrage, wer sind denn auch die Ministerpräsidenten der Stahlländer am Donnerstag dabei und könnten Sie uns im Vorfeld die Teilnehmerliste zusenden?
Also ich habe, glaube ich, schon ein paar Namen gerade gesagt. Ich suche gerade mal, ob ich das nochmal konkretisieren kann. Ich kann auf jeden Fall bestätigen, Saarland, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Brandenburg, aber wie gesagt, endgültige finale Liste, Termin ist noch ein bisschen hin. Uns ist natürlich wichtig, die Länder, die eben von der Stahlproduktion besonders betroffen sind, da auch eng an Bord zu haben, damit man die Dinge gemeinsam bespricht. Das hat sich beim Autogipfel auch schon durchaus bewährt. Insofern ist uns das wichtig, aber genaue Teilnehmerliste, sorry, ich sehe sie nicht so gut, genaue Teilnehmerliste, dann denke ich eher im Anschluss an den Termin.
Gut, dazu habe ich keine weiteren Fragen. Ich wollte nur noch mal zur Erwartungshaltung sagen, alle, die sich nach Beginn der Pressekonferenz jetzt noch melden, ich bin froh, wenn ich mit allen Themen durchkomme, die mir vorher annonciert worden sind, aber ich tue wie immer mein Bestes, dass wir alles schaffen. Jetzt hatten wir noch die Weltklimakonferenz und die Reisen. Bevor jetzt da ein Wechsel einsetzt auf dem Podium, wollte ich erst mal abfragen, ob es dazu weitere Fragen gibt. Das sieht mir nicht so aus. Dann habe ich zwei Themen, die mir von mehreren genannt wurden, Chatkontrolle und Atomtests. Herr Steiner, wollen Sie beginnen? Das war Chatkontrolle, glaube ich. Ne?
Ups. Ja, das war die Chatkontrolle. Die Auswirkungen sind nicht die gleichen wie bei dem anderen Thema. Ich würde gerne wissen, wie sich die Bundesregierung denn, also wie die Bundesregierung sich positioniert gegenüber der veränderten dänischen Position, also dem Verzicht auf die Einführung einer Verpflichtung für Inhaltekontrollen durch die entsprechenden Anbieter. Ich denke, die Frage geht ans federführende BMI und ich hätte sie gerne auch von Herrn Mayer und dem BMJ beantwortet, wenn das geht.
Ich fange dann gerne an. Vielen Dank. Also wir haben dies zur Kenntnis genommen und begrüßen sehr den neuen Vorschlag.
Ich kann gerne fürs BMJV ergänzen. Auch wir haben den Vorschlag zur Kenntnis genommen und die Ministerin wird sich dazu auch noch äußern.
Ich wiederhole das jetzt nicht, aber ich sehe es genauso.
Das ist gut. Jetzt hatte ich noch Herrn Polanski oder Frau Kirchner zu diesem Thema aufgeschrieben.
Mehr sagen. Ja. Haben sich denn die freiwilligen Kontrollen der Plattformen aus Ihrer Sicht bewährt?
Tatsächlich halten wir die freiwilligen Kontrollen für grundsätzlich wirksam und begrüßen es auch sehr, wenn da eine Sicherheit weiterhin besteht, dass diese fortgesetzt werden können.
Herr Steiner?
Es gibt Kritik genau an diesen freiwilligen Kontrollen, dass genau dadurch sich der Gesetzgeber um eine konkretisierte Regelung drückt, was denn eigentlich zulässig sein soll und was nicht. Kritik unter anderem aus dem Europaparlament. Warum ist die Bundesregierung nicht, also noch der Auffassung, dass es eine eigene Ratsposition braucht? Warum schließt man sich nicht einfach der Parlamentsposition an? Die gibt es ja schon viel länger.
Also, ich würde das jetzt unabhängig davon sehen und würde jetzt das nicht bewerten, dass es eine Ratsposition gibt und sehe es grundsätzlich für sinnvoll an, dass natürlich nicht nur auf nationaler Ebene, sondern auf europäischer Ebene eine möglichst breit getragene Regelung für dieses wichtige Themenfeld getroffen wird.
Wenn ich darf, noch eine Nachfrage dazu. Was erwarten Sie denn? Die Regelung, die es bislang gab mit den freiwilligen Kontrollen, die läuft im nächsten Frühjahr aus. Erwarten Sie, dass die Ratspräsidentschaft jetzt und die kommende Ratspräsidentschaft dann auch den Trilog entsprechend zügig abschließt, jetzt wo der größte Stolperstein beseitigt zu sein scheint?
Also ich würde zu der Erwartungshaltung jetzt nichts kommentieren. Wir haben heute diesen Vorschlag, der in den kommenden Tagen dann auf europäischer Ebene weiter konkretisiert verhandelt wird. Und die Interimsverordnung gilt, soweit ich weiß, bis April 2026. Also es ist, denke ich, noch genügend Zeit, um dieses wichtige Thema zufriedenstellend zu bearbeiten.
Dann gehen wir jetzt mal in die USA. Da habe ich Fragen zu Atomtests, aber auch noch weitere Fragen. Ich hatte Herrn Wenzel, glaube ich, Herrn Rusch. Herr Rusch, wollen Sie beginnen?
Ja, Erik Rusch, Epoch Times. US-Präsident Donald Trump hat ja den sofortigen Beginn von neuen US-Atomwaffentests angekündigt. Er begründet den Schritt mit den Testprogrammen anderer Länder. Wie sieht die Bundesregierung diese Ankündigung? Oder das Auswärtige Amt gerne, Frau Deschau.
Ja. Ja, besten Dank. Der Außenminister hat sich gestern im Rahmen seiner Nahostreise auf einen Ihrer Kollegen gestellten Frage dazu schon geäußert und gesagt, dass er die Äußerung des US-Präsidenten als Reaktion auf die von Russland durchgeführten Tests von nuklear betriebenen Trägersystemen für Nuklearwaffen versteht. Er hat auch erläutert, und das möchte ich auch jetzt hier machen, dass natürlich die Konkretisierung dieser Äußerungen noch abwarten muss, um sich näher dazu zu positionieren. Das würde ich jetzt auch, glaube ich, hier noch mal betonen wollen, dass wir natürlich dann auch mit unseren amerikanischen Partnern im Gespräch sind. Und der Außenminister hat auch noch mal darauf hingewiesen, dass es entscheidend ist, dass sich alle 5 Nuklearwaffenstaaten weiterhin an die jeweiligen Teststopp-Moratorien halten. Bekanntermaßen ist Nordkorea der einzige Staat, der im 21. Jahrhundert Nukleartests durchgeführt hat. Insofern geht die Aufforderung insbesondere an das nordkoreanische Regime.
Jetzt hatte ich noch, Herr Wenzel hat sich erledigt. Herr Wackert, Sie hatten mir das auch zugerufen? Hat sich auch erledigt. Okay, gut. Dann hatte ich noch das Thema seltene Erden, USA, da muss ich aber gerade mal gucken, wer mir das gesagt hat. Kann das vielleicht sich derjenige outen? Frau Kirchner, so.
Genau, das ist eigentlich, ich habe eine Frage an das Wirtschaftsministerium. Und zwar wurde ja bei dem Treffen von Trump und Xi vereinbart, dass ein Teil der Beschränkungen, Exportkontrollen Chinas für seltene Erden zumindest ausgesetzt werden für ein Jahr. Was heißt das denn nun genau für Deutschland und für deutsche Unternehmen? Gelten diese Erleichterungen auch für deutsche Unternehmen?
Ja, vielen Dank für die Frage. Wir haben die Äußerungen von Präsident Trump und von Xi Jinping natürlich wahrgenommen nach diesem Treffen. Und es ist erstmal ein gutes erstes Signal der Entspannung in dem Konflikt zwischen den USA und China im Handels- und Exportkontrollbereich. Uns liegen jetzt noch keine genaueren Informationen dazu um, wie diese dort angekündigten Schritte konkret umgesetzt werden sollen. Insofern würde ich auch an dieser Stelle jetzt noch keine Bewertung dieser Ankündigung vornehmen oder Auswirkungen auf Deutschland oder Europa darüber spekulieren.
Nachfrage, welche Anstrengungen unternimmt denn die Bundesregierung und das Wirtschaftsministerium, um Erleichterungen bei diesen Exportkontrollen, die ja auch die deutsche Wirtschaft belasten, zu erreichen?
Ja, das haben wir in den letzten Tagen und Wochen hier schon mehrfach betont, dass in der Tat die Exportkontrollen und die Versorgungslage bei seltenen Erden, dass wir mit Sorge betrachten, dass da verstärkte Kontrollen durch China eingeführt wurden, dass wir mit allen Beteiligten, mit der Industrie, mit der chinesischen Regierung und eben mit der Europäischen Kommission, die da viele Gespräche bündelt, in intensivem Austausch sind, um da angemessene Lösungen zu finden.
Herr Polanski, auch dazu?
Laufen denn derzeit in irgendeiner Weise Gespräche? Wie muss man sich das vorstellen, weil Sie sagen intensiver Austausch? Also derzeit meine ich in diesen Tagen, nicht jetzt in diesem Moment.
Ich werde jetzt keine Auskunft darüber geben, wann wer mit wem gesprochen hat, aber unsere Bemühungen in dem Bereich dauern natürlich an.
Also noch weitere Fragen zu seltenen Erden? Dann gehen wir in einen anderen Wirtschaftsbereich und Herr Danielo hat das Wort.
Danke. Für Wirtschaftsministerium, es geht immer um Open Grid Europe und das NAM. Ich wollte mir fragen, ob Sie vielleicht etwas mehr und etwas Neues über die Vorbehalte der Ministerin sagen könnten.
Die Annahmen in Ihrer Frage würde ich an dieser Stelle mir nicht zu eigen machen. Es geht hier ja um ein Investitionsprüfverfahren. Und ich bitte um Verständnis, dass wir zum Schutz der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der beteiligten Unternehmen uns grundsätzlich zu solchen Verfahren von dieser Stelle nicht äußern können.
Kurze Nachfrage. Stimmt, dass eine Entscheidung nächste Woche getroffen werden sollte?
Ich verweise auf das, was ich gerade gesagt habe.
Dann hat Herr Rusch noch eine sehr allgemeine Wirtschaftsfrage zum Bruttoinlandsprodukt.
Ja, genau. Muss ich nur kurz. Ach, hier. Auch im dritten Quartal stagniert das Bruttoinlandsprodukt, wie die aktuellen Daten zeigen. Was ist die Erklärung der Bundesregierung dazu? Warum hält diese strukturelle Wachstumsschwäche an? Es gab ja zahlreiche Signale aus der Bundesregierung, aus der Politik. Es wurden Investitionsanreize geschaffen und mehrere Gesetze auch verabschiedet. Ja, was ist die Erklärung aus Ihrer Sicht dafür?
Die deutsche Wirtschaft befindet sich ohne Zweifel weiterhin in einem sehr schwierigen Fahrwasser. Das ist so, das haben die Zahlen nochmal bestätigt. Es bestätigt aber auch nochmal, dass die Bundesregierung in diesem Bereich in der Wirtschaftspolitik auch ihren klaren Schwerpunkt sieht. Wir setzen alles daran, um Deutschland wieder auf Wachstumskurs zu bringen. Dafür haben wir in der Vergangenheit bereits weitreichende Entscheidungen getroffen, was die Senkung von Energiekosten angeht für 600.000 Unternehmen, aber auch eine der größten Unternehmenssteuerreformen sicherlich der vergangenen 20 Jahre, die wir auf den Weg gebracht haben, die aber natürlich auch ihre Wirkung erst entfalten muss. Vieles von dem tritt erst zum neuen Jahr auch in Kraft, muss jetzt auch sich erstmal einspielen, auch in der Wirtschaft ankommen. Gleichzeitig sehen wir natürlich auch, dass all das, über das wir gerade gesprochen haben, Handelsfragen, Chipknappheiten etc. für zusätzliche Unsicherheiten der Wirtschaft sorgen. Insofern ist insbesondere auch in den internationalen Handelsbeziehungen eine große Aufmerksamkeit für uns. Nochmal, die deutsche Wirtschaft auf Wachstumskurs zu bringen, ist das zentrale Ziel dieser Bundesregierung. Nicht als Selbstzweck, sondern weil wir erfolgreiche Wirtschaft wollen, die auch die Basis ist dafür, dass Arbeitsplätze in diesem Land sicher bleiben. Und wenn wir auf den nächsten Mittwoch schauen und all das, was wir dort im Bereich Bürokratieentlastung vorhaben, dann zeigt das ja auch, wir sind längst nicht fertig, sondern es wird weitere Maßnahmen geben, um gegen diese sich verfestigte Konjunkturschwäche wirklich auch anzukämpfen.
Kann irgendwer herausfinden, woher diese Rückkopplung kommt, die ich höre? Die hören wir, glaube ich, alle. Okay. Es müsste mal einer was sagen, dann wäre es wahrscheinlich hilfreicher. Die Antwort war befriedigend, oder Sie wollen noch mal nachfragen? Nee, dann gut. Aber Herr Polanski will dazu nachfragen.
Maja, sehen Sie denn irgendwelche Anhaltspunkte aufgrund der neuen Konjunkturdaten, dass es jetzt irgendwie mal nach vorne geht? Weil wir haben im zweiten Quartal ein Minus gehabt, jetzt 0,0. Ja. Und das nach 2 Jahren Rezession. Gibt es da irgendwie Anhaltspunkte, dass es jetzt mal irgendwie sich wendet?
Wir haben natürlich ein paar Frühindikatoren und auch ein paar Prognosen fürs kommende Jahr und fortfolgende, die uns durchaus vorsichtig optimistisch machen. Aber das ist an keiner Stelle ein Grund, sich zurückzulehnen. Eher im Gegenteil, die wirtschaftliche Lage hat weiter eine ganz hohe Aufmerksamkeit. Wie gesagt, Mittwoch bereits der nächste Schritt auch im Bereich Bürokratieentlastung. Auch der Kanzler hat sich auf europäischer Ebene sehr dafür eingesetzt, für weitreichende Bürokratieentlastung. Und nochmal, ich will schon nochmal darauf hinweisen, vieles von dem, was wir angestoßen haben, auch das große Investitionspaket, die Unternehmenssteuerreform, diese Dinge müssen wirken, sie müssen Wirkung entfalten. Und deshalb haben wir schon begründete Hoffnung, dass es in den kommenden Jahren auch bergauf geht.
So, dazu sehe ich nichts mehr. Dann sind wir eigentlich schon da, wo Bund, Länder und Kommunen zusammenarbeiten, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen oder zu investieren. Frau Kirchner hatte eine Frage zu einem Brandbrief der Kommunen, die und zur Veranlassung Konnexität.
Genau, also eine Frage an Herrn Mayer und an das Bundesfinanzministerium. 13 Oberbürgermeister haben ja an den Kanzler geschrieben, schlagen Alarm. Sie sehen die Kommunen finanziell am Limit und fordern mehr Unterstützung vom Bund. Wie bewerten Sie den Brief?
Wir haben den Appell der Oberbürgermeister aufmerksam registriert. Es ist dem Bundeskanzler, aber auch der gesamten Bundesregierung bewusst, dass die finanziellen Herausforderungen für die Kommunen gewaltig sind. Das ist etwas, mit dem wir uns auch tagtäglich beschäftigen. Übrigens auch ein Grund, warum der Bund sich ja entschieden hat, in der Vergangenheit zum Beispiel im Steuerbereich auch Kompensationen für die Kommunen hinzubekommen am Ende, auch Mittel aus dem Sondervermögen für Länder und Kommunen bereitzustellen. Es ist total wichtig, und das ist der Bogen zu dem Thema, was wir gerade haben. Am Ende ist für die Verbesserung der Finanzsituation in Bund, Ländern, aber auch in den Kommunen die Voraussetzung dafür ist mehr Wirtschaftswachstum. Das ist entscheidend, und deshalb legen wir da auch einen so großen Fokus drauf.
Ja, ich kann das nur noch mal unterstreichen. Es ist uns ein großes Anliegen, dass die Kommunen handlungsfähig sind. Wir sind uns der Herausforderungen bewusst. Wir haben ja auch schon viele Schritte unternommen. Herr Mayer sagte das auch gerade. Wir haben ja schon die Länder und Kommunen kompensiert für die Steuerentlastung, die wir auf den Weg gebracht haben. Wir haben das Sondervermögen eingerichtet, wo ja auch 100 Milliarden an Länder und Kommunen gehen, damit die Investitionen vor Ort stattfinden können. Wir sind ja zu dem Thema Veranlassungskonnexität, gibt es auch eine Arbeitsgruppe, um da noch mal Klarheiten zu schaffen. Da sollen in diesem Jahr noch konkrete Lösungsvorschläge unterbreitet werden. Dazu sind wir im engen Austausch mit Ländern und Kommunen gemeinsam. Wir arbeiten an einer Lösung zu kommunalen Altschulden. Also von daher, wir haben das Thema fest im Blick und arbeiten da auch an verschiedenen Punkten.
Nachfrage, in diesem Brief, da wird es ja auch dann sehr konkret, da ist ja die Forderung drin, dass in jedem Gesetzentwurf, der die Kommunen belasten könnte, also Kompensationen, Ausgleichszahlungen dann schon festgeschrieben werden und dass es auch so eine Art Wiedergutmachung für vergangene Beschlüsse geben sollte. Also gibt es dazu Überlegungen?
Ich kann mich jetzt nicht konkret zu dem Brief äußern, weil der ja nicht an uns als BMF ging. Wie gesagt, es gibt zu dem Thema Veranlassungskonnexität, gibt es die Arbeitsgruppe, wo wir mit Ländern und Kommunen gemeinsam arbeiten, und da sollen Lösungen erarbeitet werden.
Gut, jetzt habe ich aus dem Wirtschaftsbereich noch das Stichwort Friends of Industry mit Herrn Schmidt. Gut, Herr Steinkohl, haben Sie auch noch Wirtschaftsthemen? Sonst würde ich jetzt mal ins Ausland wechseln. Ja, Frau Jeckels hat noch eine Wirtschaftsfrage. Bitte.
Ich versuche es kurz zu machen. Nachdem der deutsche Zementhersteller Heidelberg Materials und seine 100%ige israelische Tochterfirma Hanson Israel auf eine UN-Liste wegen illegaler Abbauaktivitäten in der Westbank gesetzt wurden, ging Heidelberg mit einem Pressestatement raus, in dem es hieß, der Eintrag sei ungerechtfertigt, weil dieser Steinbruch geschlossen sei. Jetzt haben Recherchen der TAZ aber ergeben, dass die Firma schon seit 13 Jahren darauf hinarbeitet, den Steinbruch weiter auszuweiten. Und seit Beginn des Jahres hat sie auch dafür schon eine Genehmigung von den israelischen Behörden. Sind der Bundesregierung diese völkerrechtlich legalen Auswertungspläne bekannt.
Scheint ja doch eine völkerrechtliche Frage zu sein.
Es geht auch keine Wirtschaftsfrage. Es geht auch um das Lieferkettenschutzgesetz. Insofern ist es auch eine wirtschaftliche Frage.
Fühlt sich jemand berufen, darauf zu antworten? Ja, das Wirtschaftsministerium. Dann passt das doch.
Ich kann sagen, dass wir die Berichterstattung, die aktuelle, dazu zur Kenntnis genommen haben, dass wir aber Einzelfälle aus dem Bereich des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes und etwaige Verfahren beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, das das administriert, von hier nicht kommentieren können.
Dann hätte ich noch mal eine ganz allgemeine Verständnisfrage. Können Sie vielleicht noch mal erklären, was solche Menschenrechtsverstoße mit Bezug auf das Lieferkettenschutzgesetz bedeuten und welche Pflichten ein Unternehmen in diesem Fall erfüllen muss? Und wie geht jetzt das BAFA vor, wenn solche Verstöße bekannt sind?
Da muss ich um Verständnis bitten. Jetzt die allgemeine Pflichtenlage nach dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz kann ich hier nicht runterbeten.
Das ist mir jetzt aus Zeitgründen auch ganz recht, wenn Sie das nicht machen.
Das würde ich ja dann vielleicht einmal auf den schriftlichen Weg verweisen oder vielleicht gibt es da auch Informationen des BAFA online. Aber das kann ich jetzt von der Stelle nicht leisten.
Bisher wurde uns die Frage nicht beantwortet.
Gut, dann gehen wir jetzt ins Ausland und zwar Richtung Libanon. Und Herr Abu Mualik hat eine Frage dazu.
Frau Deschauer, in seiner Pressekonferenz mit seinem libanesischen Amtskollegen sagte Außenminister Wadefohl, die israelischen Verletzungen der Souveränität des Libanon seien inakzeptabel. Wird Minister Wadefohl oder die Bundesregierung oder das Auswärtige Amt nach Ihrer Information dieses Thema mit der israelischen Regierung ansprechen? Und wenn ja, wann denn?
Ja, besten Dank. Ich glaube, da sind Sie sogar womöglich einen Tacken besser und aktueller informiert als ich, denn diese Pressekonferenz oder Statement findet gerade statt, wenn ich das recht sehe. Ich habe noch kein Readout, deswegen würde ich es einfach sehr grundsätzlich sagen. Ich glaube, wir haben als Bundesregierung immer unsere Besorgnis angesichts der Lage der Region, aber auch in Libanon hingewiesen und darauf, dass Stabilität für dieses Land extrem wichtig ist. Das hat mit Sicherheit auch war mit Sicherheit auch Gegenstand der Gespräche, die der Außenminister jetzt hatte, bei denen ich nicht dabei bin, deswegen ich natürlich nicht ganz so aktuell berichten kann, wie ich das gerne täte. Und all diese Fragestellungen finden eigentlich immer Eingang in die Gespräche, die wir mit unseren internationalen Ansprechpartnern haben. Nun führt diese Reise den Außenminister, er hatte das ja am Mittwoch vorgestellt, nach Jordanien, nach Syrien, wo er gestern war, dann heute Libanon und morgen nach Bahrain. Insofern ist es quasi diesmal kein Reiseabschnitt nach Israel auf der Agenda des Außenministers, aber natürlich spielt der regionale Kontext und die Sicherheitslage der ganzen Region eine Rolle. Und sollte ich noch ein Readout des Statements kriegen, wo ich noch mehr quasi Ihnen erläutern kann, dann mache ich das gerne noch im Laufe der nächsten Viertelstunde.
Frau Jekyll hat dazu eine Frage.
Ja, auch zu dem Themenkomplex. Der Stern berichtete heute Morgen, dass die Bundesregierung ihre Aussage in dem Verfahren wegen Beihilfe zum Völkermord im Gazastreifen im April 2024 bezüglich Waffenlieferungen an Israel im Einvernehmen mit Israel getätigt habe. An das Verteidigungsministerium, wie und zu was wurde das Einvernehmen genau eingeholt?
Also, Sie müssen mich, glaube ich, nochmal aufklären. Ich habe die Hintergründe jetzt nicht und vielleicht können Sie die Frage nochmal konkretisieren. Ich sehe auch ehrlich gesagt nicht jetzt, wo das Verteidigungsministerium betroffen ist.
Das geht aus Dokumenten aus dem Verteidigungsministerium hervor, dass man da im Einvernehmen mit Israel diese Aussagen getätigt hat vor dem IGH.
Ja, da kann ich jetzt hier ad hoc keine Stellung zu beziehen. Ich bitte dann einfach auch um eine schriftliche Anfrage und dann werden wir den Sachverhalt.
Ja, vielleicht können Sie das nachreichen, bitte. Dann an das Auswärtige Amt. Die Dokumente lassen Zweifel aufkommen an der Vollständigkeit der Aussagen in Den Haag, schreibt der Stern. Waren die Aussagen des Auswärtigen Amts vor dem IGH im April 2024 vollständig und vollumfänglich?
Ich müsste mir die Berichterstattung, die ich eigentlich nicht kommentieren würde, wie wir das hier so üblich machen, trotzdem erstmal anschauen. Und die habe ich jetzt gerade nicht vorliegen. Ich gehe davon aus, dass das Auswärtige Amt für die Bundesregierung da nach bestem Wissen und Gewissen geantwortet hat, wie wir das üblich tun.
Auch hier würde ich um eine Nachreichung bitten.
Gut, ich glaube, es muss erstmal der Sachverhalt aufgeklärt werden, bevor wir wissen, was dann passiert. Frau Buschow hat eine Frage zu Afghanistan.
Ja, vielen Dank. Anlässlich des Flugs, der gestern angekommen ist, würde mich interessieren, Frau Deschauer, von Ihnen mal der aktuelle Stand nochmal. Vielleicht können Sie sagen, wie viele Menschen sind jetzt noch in Pakistan, die in den Aufnahmeverfahren sind. Gab es da Veränderungen? Gab es auch Veränderungen bei denjenigen, die abgeschoben wurden oder aus Afghanistan wieder zurück nach Pakistan konnten? Und die zweite Frage wäre vielleicht ergänzend ans BMI. Es gibt ja jetzt noch die 2 Monate Zeit, wenn es immer noch mit der Vereinbarung mit der pakistanischen Regierung bleibt, eine Lösung für die verbliebenen 1.900 oder wie viel das auch immer sind, Menschen zu finden. Wenn es in dem Tempo wie derzeit weitergeht, scheint das schwer möglich. Wie stellen Sie sich vor, wie das bis Jahresende, läuft das so weiter oder erwarten Sie da noch eine Änderung?
Ich kann vielleicht kurz beginnen. Gegebenenfalls müsste ich auch noch mal nachfragen mit aktuelleren Zahlen, aber das, was ich jetzt hier als aktuellen Stand habe, wir sprechen von ungefähr 2.100 Personen, die sich weiterhin in Pakistan aufhalten. Ich kann von keinen neuen oder weiteren Abschiebungen berichten. Kurzzeitige Inhaftierungen konnten frühzeitig beendet werden. Und Personen befinden sich in der Unterbringung durch unseren Dienstleister. Und Sie wissen, dass wir uns dafür entsprechend als Bundesregierung einsetzen.
Also ich kann gerne ergänzen fürs BMI. Also wir haben in Pakistan noch rund 1.021 Personen im Bundesaufnahmeprogramm und wir haben auf der Menschenrechtsliste Überbrückungsprogramm 650 und nach dem Ortskräfteverfahren 219. Das sind immer alle Personen im Familienverbund als Angabe, also nicht nur die Hauptpersonen. Aber da natürlich auch der Hinweis, dass diese Zahlen weiterhin natürlich sehr dynamisch sind. Und zu Ihrer zweiten Frage, Entschuldigung, bleibt es dabei, dass wir die Aufnahmeverfahren so schnell es geht, aber auch so gründlich und vor allen Dingen mit Blick auf die Sicherheitsüberprüfungen durchführen und die Angabe, dass jetzt die Mitarbeitenden der Geschäftsbereichsbehörden vor Ort sind und heute auch alle Schritte in diesem Verfahren derzeit durchgeführt werden und wie wir auch an dem Flug, der gestern stattgefunden hat, sehen, Einreisen stattfinden, zeigt dies.
Eine Nachfrage einfach, weil Ihre Zahlen nicht zusammenpassen. Die Zahlen, die Sie jetzt genannt haben, Herr Bowinkelmann, das sind weniger als die 2.100, von denen Frau Deschauer in Pakistan
gesprochen hat. Genau, das sind die aktuellen Zahlen, die ich Ihnen mitgeteilt habe. Aber nochmal mit dem Hinweis, dass sich natürlich die Lage vor Ort dynamisch entwickelt und die Zahlen deswegen auch ein wenig schwanken können.
Herr Steinkohl.
Ich habe eine Nachfrage zu Afghanistan, aber einen anderen Gesichtspunkt.
Und zwar zu Frau Gerhäuser, weil ging das jetzt, dann würde dazu. Ich das mal so sortieren.
Weil was ist denn dann dynamisch, wenn Frau Deschauer sagt, es gab keine weiteren Abschiebungen?
Also ich habe ja eben die unterschiedlichen Verfahren aufgelistet, in denen sich die Personen befinden. Für alle Verfahren gilt ja, dass eine Aufnahmezusage und die Verbindlichkeit diesbezüglich geprüft wird. Und natürlich ist auch immer eine Dynamik, ob Personen aus dem Verfahren ausscheiden, ob sie hier einreisen oder aus weiteren Gründen.
Gut. Ich sag mal eben, was ich noch auf der Liste habe, damit das vielleicht sozusagen die Allgemeinheit etwas bremst, Themen noch zu verlängern. Ich habe noch Frau Kirchner mit dem Sozialstaatrecht, Sexualstrafrecht in Frankreich, Herrn Rusch mit der doppelten Staatsbürgerschaft und der Behandlung von Drag Queens. Ich habe noch Herrn Fechtner zu Jamaika und dem Hurricane, Frau Gerhäuser mit Lettland und der Istanbul-Konvention und dem Nationalen Sicherheitsrat. Und Herr Steinkohl noch mit Afghanistan und Herrn Bucket mit Syrien. So, und dann würde ich das jetzt auch schließen und wäre sehr froh, wenn wir heute einigermaßen pünktlich enden können, was uns in dieser Woche nicht so gut gelungen ist. Herr Steinkohl.
Der bisherige General.
Achso, pardon, Herr Steiner erstmal. Dazu und
ja, genau. Noch ganz kurz zu der Flüchtlingskiste. Und ich erlaube mir auch mal ganz kurz das Protokoll, die Anmerkung, wenn es nur mal eine Viertelstunde zu Beginn mit den Vorträgen der Bundesregierung dauert, dauert die REC-PK eben dann halt auch länger. Herr Bowinkelmann, können Sie ausschließen, dass diese Zahlendifferenz dadurch zustande kommt, dass Sie diejenigen herausrechnen, bei denen Sie jetzt quasi einen Negativbescheid sozusagen erstellt haben, im Sinne von, es gibt keine valide Aufnahmezusage.
Ich verstehe nicht ganz, wie das im Widerspruch stehen könnte zu dem, was ich gerade gesagt habe.
Das heißt, Sie würden sagen, das könnte tatsächlich der Effekt dann dadurch sein, dass sozusagen dieses Delta entsteht zwischen den in Pakistan aufhältigen Personen und den noch im Verfahren befindlichen durch eben die entsprechende Bescheidung.
Nochmal grundsätzlich. Also das ist eine der Möglichkeiten, aber es ist natürlich auch so, dass die Personen nicht einer gewissen Meldepflicht oder Ähnliches unterlegen sind. Das heißt, es kann immer sein, dass diese Zahlen schwanken.
Gut. Wie hier die Bemessungen sind, lasse ich jetzt mal als Ihre Meinung stehen. Und Herr Jessen hat das Wort.
Ich möchte sagen, dass ich im Thema im Block Ausland auch Türkei thematisieren möchte.
Das hatten Sie mir eingangs nicht gesagt, glaube ich, wenn ich das
richtig sehe. Da haben wir auch nicht miteinander gesprochen.
Nee, das lag aber nicht an mir, wenn ich das mal sagen darf. So, dann geht's jetzt. Nee, Sie hatten jetzt Afghanistan, genau. Und dann.
Der bisherige Generalkonsul Afghanistans in Deutschland hat ja seinen Posten verlassen. Ich wüsste gerne, ob er jetzt eigentlich ausreisen muss, zurück nach Afghanistan oder wohin auch immer.
Fragen der Ausreise betreffen, glaube ich, nicht das Auswärtige Amt.
Achso, das weiß ich nicht.
Und vielleicht müssen Sie Ihre Frage noch präzisieren. Generalkonsul,
nein.
Welche Örtlichkeit?
Wie bitte?
Die Örtlichkeit des Generalkonsulats.
Die Frage ist, ob er, nachdem er den Posten verlassen hat, ausreisen muss oder ob er in Deutschland bleiben kann.
Ich glaube, genau, dann müsste, glaube ich, das wenigstens sich dem zuhören.
Ich kann Ihnen jetzt hier nicht sagen, wie der Aufenthaltsstatus dieser Person ist. Falls wir was nachreichen können diesbezüglich, machen wir das natürlich. Ich gehe davon aus, dass sich diese Frage erstmal nicht stellt, aber grundsätzlich wäre natürlich auch das jeweilige Land zuständig, aber wir reichen gegebenenfalls was nach.
Dann kurze Nachfrage ans Auswärtige Amt. Nach eigenen Angaben hat er ja dem Auswärtigen Amt Daten und Dokumente überlassen, damit diese nicht den nun von den Taliban entsandten Diplomaten in die Hände fallen. War das so und worum ging es da?
Also Ihrem Fragezirkel entnehme ich inzwischen, dass Sie von dem afghanischen Generalkonsulat in Bonn vermutlich sprechen. Dieses afghanische Generalkonsulat Bonn steht unter der Aufsicht der Botschaft Berlin und in diesem Binnenverhältnis sind auch die verschiedenen Auslandsvertretungen untereinander in einem Beziehungsverhältnis und auch für interne Angelegenheiten zuständig.
War das jetzt eine Antwort auf meine Frage?
Ich glaube ja.
Also wollen Sie Ihre Frage noch mal anders stellen, präzisieren? Okay. So, dann machen wir jetzt einen großen Schritt zu Frau Kirchner nach Frankreich zum Sexualstrafrecht.
Ja, ich habe eine Frage an das Justizministerium und zwar angesichts der Änderungen im französischen Sexualstrafrecht. Also ja, nur ja heißt ja, findet ja auch in Deutschland jetzt eine Debatte statt. Und Frage an Sie, wird in Ihrem Ministerium derzeit an einer, ich sag mal, nationalen Umsetzung von nur ja heißt ja gearbeitet?
Der Schutz sexueller Selbstbestimmung ist dem BMJV ein wichtiges Anliegen und das Strafrecht schützt dieses Recht auch heute schon umfassend. Das ist Ergebnis einer Reform von 2016, in der es ja einen Paradigmenwechsel gab. Was eine Weiterentwicklung anbelangt, so gibt es auf europäischer Ebene ja eine Initiative zum Thema Ja heißt ja in Bezug auf Jugendliche. Und diese Weiterentwicklung unterstützt die Bundesjustizministerin auch ausdrücklich. Das hat sie auch bereits gegenüber der TAZ geäußert.
Nachfrage, heißt das denn dann, dass dann Deutschland sich auch auf EU-Ebene für so eine Richtlinie nur Ja heißt Ja einsetzt? Also dann kurz gefragt, kommt das dann auch in Deutschland?
Das ist jetzt, ich glaube, die Frage schmeißt ein paar Dinge durcheinander oder zusammen. Also das eine ist, aktuell wird auf europäischer Ebene diskutiert, inwiefern man nur Ja heißt Ja bei Straftaten zulasten Jugendlicher europaweit möglicherweise einführen möchte. Und dazu hat sich die Ministerin eben geäußert und gesagt, dass es ihr persönlich sinnvoll erscheint und dass aber alles Weitere zu diskutieren ist.
Okay, danke.
Dazu sehe ich keine weiteren Fragen. Dann gibt es Herrn Rusch mit der doppelten Staatsbürgerschaft.
Ja, der CSU-Innenpolitiker Stefan Meyer forderte kürzlich einen strikten Entzug der deutschen Staatsbürgerschaft bei sogenannten Verfassungsfeinden mit doppelter Staatsbürgerschaft und stellt die generelle Vergabe in Frage. Welche Position hat das Innenministerium bzw. die Bundesregierung dazu, zu diesem Vorstoß?
Ich kann sagen dazu, dass der Koalitionsvertrag gilt. Die Bundesregierung hat vor kurzem ja bereits Änderungen am Staatsbürgerschaftsrecht auch beschlossen, beziehungsweise was Einbürgerungen angeht. Weitere Änderungen sind gegenwärtig nicht vorgesehen. Das vielleicht dazu.
Keine Ergänzung, außer dass die Turbo-Einbürgerung abgeschafft ist und die geänderte gesetzliche Regelung seit gestern in Kraft getreten ist.
Dann Nachfrage?
Ja, Nachfrage. Also Herr Mayer, heißt es, es soll so bleiben, wie es ist, sozusagen. Ja.
Der ist irgendwie bei Ihnen, die Rückkopplung. Haben Sie irgendein Gerät noch laufen, was da an ist? Oder?
Puh, vielleicht ein Handy weiter weg, ich kann das machen.
Ich kann noch mal sagen, dass jenseits der in Kraft getretenen Änderungen derzeit keine Änderungen geplant sind.
Gut, die Drag Queen würde ich jetzt mal hinten dran stellen. Und Herrn Fechtner, der noch mal zu Hurricane fragen will, der nicht mehr nur Jamaika betrifft.
Genau, vielen Dank. Fechtner, DTS. Frage geht ans AA und das BMI. Können Sie uns heute nähere Infos über die Situation geben und sagen, ob es neben Jamaika eben weitere Hilfsanfragen aus den betroffenen Ländern gibt und von welchen Hilfsakteuren Sie schon Rückmeldungen erhalten haben?
Danke, Herr Fechtner.
Das
hätte ich auch ohnehin noch im Rahmen von Nachreichung gemacht. Also ich kann Ihnen heute sagen, dass Jamaika ein internationales Hilfsersuchen gestellt hat und darin auch voraussichtliche Bedarfe an Hilfsgütern genannt hat. Die Bundesregierung kann, und das jetzt, glaube ich, kann der Kollege des BMI vielleicht dann noch ergänzen, über das technische Hilfswerk Hilfsgüter zusammenstellen, die den Bedarfen entsprechen können. Üblicherweise ist es dann so, dass auch das Angebot dann noch sehr konkret angenommen werden muss, weil die Lage vor Ort ja unübersichtlich weiterhin ist. Ich glaube, der Flughafen wird gerade erst wieder eröffnet. Die Zugänge sind schwierig. Dann die nächsten Schritte auch von der jamaikanischen Seite abhängen werden, wie die konkret zum Einsatz kommen. Der Hurricane ist dann ja weitergezogen in der Region, abgeschwächt, aber weiterhin schwierig oder eine schwierige Lage verursacht in verschiedenen anderen Orten, insbesondere Kuba, teilweise Haiti, Dominikanische Republik, Bahamas und Bermuda betroffen. Ich kann nur noch berichten, dass die Regierung der Bahamas sich an die internationale Gemeinschaft ebenfalls mit der Bitte um Unterstützung gebeten hat und das wird ebenfalls geprüft. Vielleicht noch als Ergänzung, ich hatte auch da am Mittwoch schon darauf hingewiesen, wir haben ja auch die Unterstützungsmöglichkeiten, die über einen internationalen Kontext laufen. Das ist der sogenannte CERF, Central Emergency Response Fund, wo je 4 Millionen für Kuba und Haiti bereitgestellt werden. Das ist ein UN-Fund, und den Deutschland auch per se maßgeblich beiträgt. Das ist ungefähr die aktuelle Situation.
Dazu sich. Keine weiteren Fragen.
Kurze Nachfrage noch. Okay. Wissen Sie, inwieweit deutsche Staatsbürger vor Ort irgendwo in den Ländern betroffen sind?
Wir haben im Moment keine Kenntnisse, dass deutsche Staatsbürger von betroffen sind. In dem Maße, Sie reden wahrscheinlich unter den leider zu beklagenden Toten und Verletzten sind, da haben wir keine Kenntnis drüber.
Vielen Dank.
Dann bin ich bei Frau Gerhäuser zur Istanbul-Konferenz.
Ja, auf die andere Frage verzichte ich, auch an Frau Deschauer. Und zwar hat ja Lettland angekündigt, die Regierung, dass sie aus der Istanbul-Konvention aussteigen möchten. In Deutschland ist es seit 2018 geltendes Recht. Gibt es da einen Kommentar Ihrerseits?
Ich würde sagen, dass für uns die Istanbul-Konvention von hoher Bedeutung ist und dass wir mit unseren europäischen Partnern üblicherweise über solche Themen zunächst im Binnenverhältnis sprechen, bevor ich mich hier öffentlich positioniere. Darüber hinaus, dass wir eine große Bedeutung dem beimessen.
Dann habe ich noch Herrn Wackett mit Syrien. Was ja nicht gut ist, wenn man den Hals umdreht. Aber jetzt ist es nicht mehr zu ändern. Ja.
So?
Nein, Sie müssen sich einfach in die andere Reihe setzen. Jetzt heute nicht, aber vielleicht das nächste Mal. Weil die sind nicht darauf gebaut, dass man sie umdreht, dann gehen sie kaputt. Und sie kosten viel Geld und das wird von Mitgliedsbeiträgen bezahlt.
Okay.
Frage ging ans Innenministerium. Herr Wadephul hat ja sich geäußert in Syrien, dass Rückführungen derzeit da gar nicht möglich sind, weil die, hat das auf, wenn ich es richtig verstanden habe, auf ganz Syrien bezogen, dort die Lebensbedingungen einfach nicht so sind, dass man da Menschen wieder hinbringen kann. Wie sieht das Innenministerium das? Denn zuletzt wurde ja immer wieder geäußert, dass man ja als Ziel hat, nicht nur nach Afghanistan, sondern auch nach Syrien regelmäßig abzuschieben.
Fangen wir mal an.
Ja, ich müsste zuerst anfangen, weil wir das Zitat, weil mir wichtig ist, dass das Zitat korrekt wiedergegeben wird des Außenministers. Der sagte nach Besuch eines sehr zerstörten Stadtteils von Syrien, von Damaskus, ich glaube, es ist zum jetzigen Zeitpunkt nur sehr eingeschränkt möglich, weil in der Tat doch sehr viel an Infrastruktur in diesem Land zerstört ist. Und das wird nicht allzu viele jetzt dazu bewegen, kurzfristig diesen Schritt zu machen. Das war die Frage, ob Menschen zurückkehren nach Syrien. Das heißt, nur sehr eingeschränkt möglich war seine Aussage.
Das waren jetzt freiwillige Rückkehrer, ne? So wie ich es jetzt eben verstanden aus dem Zitat.
Nee, bei uns wird, jetzt lese ich auch noch die Frage Ihres Kollegen vor, damit wir das vollständig haben. Bei uns wird viel darüber diskutiert, ich zitiere jetzt einen Ihrer Kollegen, dass man die Flüchtlinge zurückführt, zurückbringt. Geht noch weiter und dann antwortete er in dieser Art und Weise, zum jetzigen Zeitpunkt nur sehr eingeschränkt möglich.
Trotzdem bleibt die Frage ans Innenministerium, sieht man das genauso? Würden Sie auch sagen, dass das eben nur sehr, sehr eingeschränkt möglich ist?
Also das würde ich jetzt nicht kommentieren. Das ist grundsätzlich ja so, dass wir die Aussagen von anderen MinisterInnen und Ministern eigentlich nicht kommentieren. Und unsere Einstellung, Haltung zu dem Vorhaben, dass wir Rückführungen nach Syrien ermöglichen wollen, beginnen mit Straftätern und Gefährdern, bleibt unverändert. Noch der Hinweis, natürlich jede Entscheidung letztendlich über eine Rückführung oder halt auch einen Aufenthaltsstatus für weiterführende Personen ist natürlich immer im Einzelfall zu prüfen, beziehungsweise dieser Einzelfall berücksichtigt natürlich dann auch immer die konkrete Lage vor Ort für die Person.
Und um den Kreis zu schließen, wenn ich bitten darf, es war natürlich eine längere Äußerung im Rahmen einer Pressebegegnung mit Ihren Kolleginnen und Kollegen vor Ort, hat der Außenminister dann auch gesagt, von schweren Straftätern gesprochen, die sind natürlich durch eine Rückführung hier nach Syrien. Das Zitat bettet sich in einen Satz ein, den ich jetzt nicht insgesamt den ganzen Absatz vorlesen darf. Also es geht um eine korrekte Wiedergabe des Zitats und das ist die stehende Haltung weiterhin der Bundesregierung.
Herr Steinkühl, habe ich jetzt alles sozusagen erledigt? Dann habe ich noch die Türkei mit Herrn Jessen.
Danke.
Vielleicht mit der Bitte um eine kurze Frage.
Mache ich. Herr Mayer, verbreitet Recep Tayyip Erdogan israelbezogenen Antisemitismus?
Das werde ich hier nicht bewerten. Ich weiß, auf welche Fährte Sie mich da locken wollen. Wenn Sie eine Frage noch zur Türkei-Reise haben, würde ich da natürlich drauf eingehen. Wie gesagt, das würde ich jetzt nicht kommentieren.
Ich frage nur deswegen, weil die Äußerungen deckungsgleich sind inhaltlich mit Beispielen für israelbezogenen Antisemitismus, wie ihn auch die Bundesregierung verbreitet. Befördert Erdogan mit seinen Aussagen Antisemitismus unter den in Deutschland lebenden Türken?
Der Bundeskanzler hat gestern und ist in der Pressekonferenz ja auch deutlich geworden, die deutsche Position sehr, sehr klar gemacht. Da hat man, glaube ich, auch festgestellt, dass es da an der Stelle auch Unterschiede gibt zu dem, wie Präsident Erdogan das sieht. Das ist klar geworden. Der Bundeskanzler hat die deutsche Position sehr deutlich gemacht und das steht für sich und das ist entscheidend.
Jetzt haben wir noch die Drag Queen zur Türkei.
Eine kurze Nachrechnung.
Okay. Zur Türkei?
Ja.
Okay, bitte. Dann machen wir
da bestand ja noch die Frage, inwiefern oder ob und in welcher Form die Bundesregierung zu den Feierlichkeiten zum Tag der Republik in der Türkei teilgenommen hat. Das hat sie, und zwar wie üblich, durch die deutsche Botschafterin auch in diesem Jahr.
Dann vielen Dank. Das ist eine Nachricht zum Mittwoch.
Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geboren der Hinweis, es lohnt sich, Jung und Naiv zu unterstützen, per Überweisung oder PayPal. Guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss. Ehrlich.
Frau Jeckels auch noch zur Türkei?
Genau, nochmal eine Nachfrage zu der deutschen Position, die Herr Merz dort nochmal genannt hat. Er sagte ja jetzt, trotz 60.000 Toten und zahlreichen Menschenrechtsverbrechen, dass das Vorgehen Israels mit seinem Recht auf Verteidigung einhergeht. Ist das die Position jetzt nach all dieser Zeit von Friedrich Merz, dass das gesamte Vorgehen Israels im Gazastreifen einhergeht oder legitimiert ist durch das Recht auf Selbstverteidigung?
Jetzt sind wir aber wieder in Israel gelandet und nicht mehr in der Türkei.
Mittelbar vielleicht doch.
Ja.
Die Interpretation überlasse ich Ihnen. Der Bundeskanzler hat dort nicht interpretiert, sondern er hat die deutsche Position dargelegt. Er hat insbesondere auch die Position dargelegt, wie wichtig es jetzt ist, dass wir in der Region dazu kommen, dass die Waffen schweigen, dass der Waffenstillstand in der Region hält, dass das Sterben in der Region aufhört und dieser wirklich jahrzehntelange Konflikt vielleicht wirklich Stück für Stück sich jetzt in eine Richtung entwickelt, der für die Menschen vor Ort Verbesserungen bringt. Ja, das ist für uns entscheidend. Wie gesagt, die Interpretation, die können Sie sicherlich liefern. Mir ist wichtig, dass einfach klar ist, was der Bundeskanzler dort gesagt hat und gemeint hat.
Also ich sitze nicht hier, um selbst die Aussagen des Bundeskanzlers zu interpretieren. Sie sind der Sprecher, deshalb frage ich Sie danach.
Das können habe ich Sie das ja mir, gerade auch sehr klar nochmal gesagt.
Können Sie mir diese Aussage erläutern? Und ich frage nach der Position der Bundesregierung. Ist es die Position der Bundesregierung, dass das Vorgehen Israels und der israelischen Armee im Gazastreifen komplett gedeckt ist von dem Recht auf Selbstverteidigung?
Ich weiß nicht, ob Sie nach einer rechtlichen Bewertung fragen oder was genau der Hintergrund der Frage ist. Wir haben uns nicht nur hier auf der Bank, sondern auch der Bundeskanzler sehr persönlich immer wieder zur Lage in der Region geäußert, hat auch eine sehr abgewogene Position eingenommen, hat sehr klar auf die Verantwortlichkeiten der Hamas rund um diesen Terroranschlag hingewiesen, der wirklich bestialisch war, der wirklich nachhaltige und weitreichende Folgen eben auch hatte. Er hat auf das Selbstverteidigungsrecht hingewiesen, aber er hat natürlich auch immer wieder klar gemacht, was wir auch von unseren israelischen Freunden und Partnern erwarten. Insofern, das ist eine abgewogene Position.
So, jetzt gibt das Wort an Herrn Rusch. Betrifft das das Familienministerium? Bin ich da richtig? Dann wollte ich das Familienministerium vielleicht erstmal die Gelegenheit geben, der Frage so zuzuhören, dass es auch passt.
Frau Teichmann, das Familienministerium arbeitete in der vorherigen Wahlperiode mit der wegen Verbreitung kinderpornografischer Schriften verurteilten Drag Queen Jessica Parker zusammen. Das Familienministerium distanzierte sich nun von der damaligen Zusammenarbeit und löschte ein entsprechendes Video. Jetzt ist für mich die Frage noch, es betrifft ja die vorherige Wahlperiode, aber gibt es jetzt trotzdem nachträglich noch eine interne Untersuchung, wie es zu dieser Zusammenarbeit trotz Verurteilung kommen konnte?
Vielen Dank für die Frage. Es gibt mir nochmal die Gelegenheit, deutlich zu machen, dass wir erst aus Medienberichten von der Verurteilung erfahren haben und wir haben dann, wie Sie es gerade geschildert haben, unter Transparenzhinweisen dieses Reel aus allen Kanälen entfernt, gelöscht. Und ob es jetzt bei uns im Ministerium noch weitere, wie Sie sagen, Untersuchungen gibt, kann ich Ihnen jetzt im Moment nicht sagen. Aber Sie können gleich noch eine Nachfrage stellen. Aber was wir getan haben, ist sofort zu handeln, denn das ist für uns als Bundesfamilien- und Bildungsministerium ganz klar. Kinder müssen vor sexueller Gewalt, sexualisierter Gewalt geschützt sein. Und damit sind wir sofort dieser Berichterstattung nachgegangen und haben reagiert.
Könnten Sie dazu was nachreichen, ob es da noch eine Forschung gibt und das eine Aufklärung?
Wenn es dazu was nachzureichen gibt, dann reichen wir das nach. Vielen Dank.
Dann herzlichen Dank dafür. Wir sind am Ende dieser Pressekonferenz angekommen. Ich habe noch was vergessen. Aber ich muss jetzt mal, glaube ich, mit Blick auf die Uhr, könnten Sie das vielleicht anderweitig klären. Wir sind am Ende dieser Pressekonferenz angekommen. Ich danke allen für Ihr Kommen, für Fragen und Antworten und schließe die Pressekonferenz.